Der Text zur Predigt kommt aus Jesaja 55 und zwar die Verse 1 bis 9. He, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Kommt her, auch wenn ihr kein Geld habt. Kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld. Kauft Wein und Milch. Es kostet nichts. Warum gebt ihr Geld aus für Brot, das gar keins ist? Den Lohn eurer Mühe für das, was niemand satt machen kann. Hört doch auf mich, dann bekommt ihr das Beste. Dann esst ihr euch an Köstlichkeiten satt. Hört auf mich und kommt zu mir. Dann lebt eure Seele auf. Und ich schließe einen ewigen Bund mit euch. Ich erfülle, was ich schon David versprach. Ihn habe ich zum Zeugen für die Völker bestimmt, zum Herrscher und Gebieter vieler Nationen. Pass auf, auch du rufst künftig manches Volk herbei, das du nicht kennst. Und mancher Stamm, der dich nicht kannte, wird schnell zu dir kommen, wenn er mich bei dir sieht. Jahwe, den heiligen Gott Israels. Denn ich habe dich herrlich gemacht. Sucht Jahwe, solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, solange er euch nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg, der Schurke seine schlimmen Gedanken. Er kehre um zu Jahwe, damit er sich seiner erbarmt. Zu unserem Gott, denn er ist im Verzeihen groß. Meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken und eure Wege nicht wie meine Wege, spricht Jahwe. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt, und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Soweit. Jetzt, Alex, Gottes Segen für deinen Dienst.
Vielen Dank, Jonas. Wir dürfen uns setzen. Lasst mich, bevor ich anfange, noch ins Gebet gehen. Herr Jesus Christus, danke, dass wir jetzt hier gemeinsam auf dich und dein Wort hören durften. Herr, danke, dass du zeigst, dass wir nichts ohne dich sind. Denn egal wie weit wir denken, egal wie weit wir gehen, es sind nicht deine Wege. Du kennst deine Wege und du zeigst sie auch. Und so bitte ich dich, dass du jetzt auch diese Zeit segnest und uns offene Herzen und offene Ohren schenkst. Amen. Liebe Freunde, liebe Geschwister, in Matthäus, also im Neuen Testament, finden wir die Worte der allerersten Predigt von Jesus, die er gehalten hat. Jesus, wie wir alle wissen, ist Meister der Kommunikation. Keiner kommt an ihn ran. Die Predigt, die er gehalten hat, war kurz, aber sehr kraftvoll. Wer weiß von uns noch, was das für eine Predigt war? Ha, der Markus weiß es. Wunderbar. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Das war seine Botschaft. Kehrt um. Wenn Jesus heute in unsere Gemeinde kommen würde und genau dieselbe Predigt halten würde wie damals, da frage ich mich, wie würden wir diese Predigt aufnehmen? Ich frage mich, wie die Menschen darauf reagieren würden. Wisst ihr, in unseren Kreisen, in den pastoralen Kreisen, in den Gemeinschaftskreisen wird oftmals geredet, wir brauchen wieder eine neue Erweckung. Der Herr muss uns eine neue Erweckung schenken. Und ich glaube auch, dass Gott eine Erweckung schenken will und möchte. Aber wisst ihr, das zentrale Merkmal jeder Erweckung war, der Ruf zur Umkehr. Das Kennzeichen jeder Erweckung war stets die Überführung von Sünde und der Ruf zur Heiligkeit. Heute stehe ich vor euch und möchte mich auch teilweise entschuldigen, dass ich nicht so oft über Umkehr oder Heiligkeit gesprochen habe, wie ich es hätte vielleicht tun sollen. Aber wir müssen merken, Himmel und Hölle sind real. Die Ewigkeit ist real und sie dauert auch für immer an. Du wirst die Ewigkeit irgendwo anders verbringen. Entweder im Himmel, in der Freude und der Gegenwart unseres Retters, Herr Jesus Christus, oder an einem Ort, der Hölle genannt wird, wo Zähneklappern und Heulen niemals aufhören. Das ist die Realität. Irgendwo werden wir die Ewigkeit verbringen. Die Frage ist nur, sind wir uns sicher, wo wir die Ewigkeit auch verbringen werden? Ich frage mich, ob Jesus vielleicht genau das in diesen Versen, also von Jesaja 55, im Sinn hatte, als er seine Predigt hielt. Kehre um, denn das Himmelreich ist nah. In Jesaja 55, und wir werden uns heute nur auf Jesaja 55, die Verse 6 und 7 beschränken, da schreibt der Prophet: Sucht den Herrn, jetzt ist er zu finden. Ruft ihn, jetzt ist er nah. Der Gottlose soll seinen Weg aufgeben und der Ungerechte seine Pläne. Er soll zum Herrn umkehren, damit er ihm vergibt, und zu unserem Gott, denn er vergibt großzügig. Falls ihr das mit eurer eigenen Bibel lesen wollt oder dabei habt, haltet sie offen. Wir werden uns, wie gesagt, nur mit diesen zwei Versen heute beschäftigen. Und ich möchte mit einer sehr kontroversen, vielleicht auch sehr provozierenden Aussage beginnen. Das Evangelium ist zunächst eine schlechte Nachricht, bevor es zu einer guten Nachricht wird. Charles Spurgeon sagte einmal, das Evangelium ist wie ein Arzt, der zuerst die Wunde aufdeckt, bevor er das Heilmittel anwendet. Und er wollte damit sagen, Gott deckt das auf, was uns tötet, damit er heilen kann, was wir selbst niemals heilen können. Das ist genau der Punkt. Gott bringt uns nicht zu Fall, um uns zu zerstören, sondern um uns zu erretten. Er deckt auf, was uns tötet, damit er auch das heilen kann, was wir selbst niemals heilen können. Das Evangelium, das tut zuerst weh. Aber es führt zur Wiederherstellung, zur Freude, zum Leben. Das Evangelium zeigt uns immer wieder, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Doch zugleich offenbart es die Gnade. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber das Geschenk Gottes ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Nur wer erkennt, wie finster das Leben ohne Christus ist, der versteht auch, wie hell das Licht seiner Gnade leuchtet. Erst wenn wir Sünde erkennen und es auch angemessen benennen, nämlich mit den Kategorien der Finsternis und des Bösen, kann das Licht des Evangeliums hineinschauen. Erst dann. Vorher wirkt das Licht des Evangeliums schwach, fast belanglos. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass wir uns da manchmal wirklich sehr schuldig machen. Wir verharmlosen die Schwere unserer Sünden. Aber nur, weil wir uns selbst sehr schwer als die Bösen ansehen können. Genau deshalb schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Der Teufel hat die geistlichen Augen der Menschen so verblendet, dass sie das Licht des Evangeliums nicht erkennen. Der Teufel verblendet die Menschen nicht nur gegenüber der guten Nachricht des Evangeliums, sondern auch gegenüber der schlechten Nachricht des Evangeliums. Und die schlechte Nachricht lautet, dass wir bereits mit einem Bein im Grab stehen. Genau deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Er allein kann den Schleier wegnehmen und dem Herzen zeigen, wie dringend es doch einen Retter braucht. Der Heilige Geist überführt und zeigt uns, da ist eine Kluft zwischen dir und Gott. Dazu brauchen wir ihn. Doch im nächsten Atemzug zeigt er uns auch, dass es trotz unserer vielen Sünden Hoffnung gibt. Dass unsere Sünden selbst wie weiß wie Schnee werden können. Dass Gottes Gnade größer ist als jede Schuld und dass Rettung in Jesus immer verfügbar ist. Als ich diese Woche diese Verse studiert habe, war das mein Gebet für uns, für mich selbst. Und die entscheidende Frage, die ich uns und auch dir heute stellen möchte, ist, und die muss jeder für sich selbst beantworten, habe ich Jesus? Schauen wir mal, was Jesaja in seinem Vers sagt, und zwar im 7. Vers, da steht, der Gottlose soll seinen Weg aufgeben und der Ungerechte seine Pläne. Vielleicht denkt hier einer, Moment mal, ich bin doch nicht gottlos. Doch, ohne Jesus bist du's. Das sind wir alle. Oder bin ich wirklich denn ein Ungerechter? Ich versuche doch, immer wieder Gutes zu tun. Doch, ohne Jesus bist du das. Das sind wir alle. Deshalb bleibt die entscheidende Frage, habe ich Jesus? Denn wir können nicht gleichzeitig Jesus und unsere Sünden haben. Das funktioniert nicht. Und vielleicht sagt hier auch einer, ich gehe ja sonntags in die Kirche. Und ich habe mal die Hand gehoben, als ein Übergangsgebet gesprochen worden ist. Also habe ich doch Jesus und komme nicht in die Hölle. Ja, vielleicht. Manche fragen sich dann auch vielleicht, wie meinst du das eigentlich mit deinem Vielleicht? Glaubst du nicht, dass man gerettet wird, wenn man ein Gebet spricht? Doch, das glaube ich. Denn etwas Übernatürliches geschieht, wenn Herz und Mund übereinstimmen. Die Bibel sagt, wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, dann wirst du auch gerettet. Das glaube ich ohne Zweifel. Aber die Bibel spricht auch von den Früchten der Umkehr, was wiederum einen veränderten Lebenswandel, Lebensstil meint. Wir können nicht sagen, ich glaube an Jesus und gleichzeitig Freude an der Sünde haben. Das funktioniert nicht. Johannes schreibt im 1. Johannes 2, Vers 4, da schreibt er, wer sagt, ich gehöre Gott und befolgt dabei Gottes Gebote nicht, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Versteht mich da jetzt bitte, vielleicht auch nicht falsch, aber wir können Jesus nicht nachfolgen und gleichzeitig Freude an der Sünde haben. Das funktioniert nicht. Das wäre, als würde man sagen, ich bin Fan von Borussia Dortmund und Bayern München. Das ist unvermeidbar, das geht nicht. Das ist wie Wasser und Öl. Es ist Jesus oder die Sünde. Beides geht nicht zusammen. Vielleicht wisst ihr ja, dass nächste Woche ein ganz besonderer Tag der Welt ist. Ich rede jetzt nicht vom Reformationstag. Ja. Die Welt feiert nächste Woche Halloween. Halloween und Jesus. Das passt nicht. Das geht nicht. Ich habe mit so vielen Menschen geredet. Ich habe mit so vielen Pastoren, mit Kirchenleitern geredet. Es funktioniert nicht. Kurzes Beispiel. Wir alle lieben doch unsere Kinder, oder? Wir wollen doch nur das Beste für unsere Kinder. Wir beten für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder. Wir wünschen ihnen Segen. Wir versuchen sie christlich zu erziehen, ihnen das Licht der Welt aufzuzeigen. Und dann, an diesem Tag, geschieht etwas, das unser Herz brechen, wo unser Herz brechen sollte. Kinder, die Gott uns anvertraut hat, ziehen Masken an, die den Tod, die die Dunkelheit und die das Böse darstellen. Sie malen sich bleiche Gesichter, kleiden sich als Geister, Hexen, Dämonen und lachen dabei, ohne zu merken, was sie da eigentlich spielen. Wir wollen sie dabei nicht verurteilen. Sie wissen es nicht besser. Aber wir als Eltern, als Christen, als Großeltern, als Gemeinde, wir wissen, wem wir gehören. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben. Und doch kleiden wir an diesem Tag unsere Kinder so, als gehörten sie zu dieser Finsternis. Wie weh das tut, das dem Herzen Gottes, das frage ich mich manchmal. Er ist doch für sie ans Kreuz, er ist doch für uns ans Kreuz gegangen, damit sie Leben haben und wir verkleiden sie als tot. Und wir sagen oft, oh, ist doch nur Spaß, ist doch nur Verkleidung. Aber liebe Freunde, Finsternis bleibt Finsternis. Auch wenn sie bunt verpackt ist. Wenn das Böse verharmlost wird, verliert das Licht seine Klarheit. Und wir wollen unsere Kinder nicht in Angst erziehen, sondern in Wahrheit und Liebe. Und Wahrheit heißt, wir gehören nicht der Nacht, sondern dem Tag. Auch Gemeinden, die an diesem Tag mitten im Dunkeln irgendein Licht sein wollen, und das habe ich oftmals gehört, aber sich dann doch an diesem Fest der Finsternis beteiligen, die irren. Die irren wirklich. Licht kann nicht leuchten, wenn es sich in Dunkelheit kleidet. Paulus fragt, was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Darum müssen wir als Christen immer klar stehen, immer unsere Meinung klar ausdrücken, liebevoll, aber entschieden. Entweder Jesus oder die Welt. Wir beten für unsere Kinder, dass sie das Licht wählen, denn wer das Licht wählt, hat das Leben. Und wer das Leben hat, braucht keine Masken der Nacht. Vielleicht denkt hier jemand, lieber Alexander, das ist aber ziemlich hart, was du jetzt davon dir gibst. Nun, dann wird dir Folgendes vermutlich auch nicht ganz gefallen. Jeder möchte von der Hölle gerettet werden. Aber nicht jeder will wirklich von seiner Sünde befreit werden. Manche genießen es sogar, in der Sünde zu leben, tun, was man will, sind nicht bereit, irgendetwas zu ändern, aber meinen, ich gehe doch in die Kirche und habe mal ein Gebet gesprochen. Also ist doch alles in Ordnung. Wirklich? Glauben wir das wirklich? Wollen wir denn wirklich dieses Risiko eingehen? Diese Menschen spielen ein gefährliches Spiel, und zwar nicht nur hier auf Erden, sondern mit ihrer gesamten Ewigkeit. Denken wir daran. Jesus selbst hat gesagt, dass nicht jeder, der Herr, Herr ruft, in das Reich Gottes eingehen wird. Der Tag wird kommen, an dem wir zum Gericht vor Gott erscheinen werden. Das ist unaufhaltsam, unausweichlich. Die Bibel sagt, dann wird Gott die Schafe von den Böcken und den Weizen vom Unkraut trennen. Und das ist das Bild für unser Leben. Schafe und Ziegen, Weizen und Unkraut, die sehen auf den ersten Blick alle ähnlich aus, sind aber grundverschieden. Deshalb frage ich uns heute, haben wir Jesus? Vielleicht bist du in der Kirche aufgewachsen, vielleicht habt ihr auch viele christliche Freunde, aber kennst du Jesus wirklich? Und noch wichtiger, kennt er dich? Denn die Bibel sagt, dass es bei der Wiederkunft von Jesus ein großes Fest geben wird. Doch es wird auch Menschen geben, die unvorbereitet und zu spät kommen. Sie werden an die Tür klopfen und rufen. Und jetzt muss ich nebenbei sagen, dass es für mich die schlimmste Stelle in der Bibel ist. Herr, Herr, lass uns herein, wir kennen dich. Aber Jesus antwortet, geht weg von mir. Ich habe euch nie gekannt. Das ist ein ernüchternder Gedanke und wir müssen verstehen, wir können nicht gleichzeitig Jesus und der Sünde dienen. Aber bedeutet das jetzt auch wiederum, dass alle, die zu Jesus gehören, vollkommen sind und keine Sünde kennen? Natürlich nicht. Auch Gläubige machen Fehler. Und ich glaube, ich bin das beste Beispiel dafür. Der Unterschied ist nur, dass wir unser Wesen verändern lassen. Als Glaubende hassen wir unsere Sünde und kehren, laufen zurück zum Vater und tun Buße. Und Buße bedeutet buchstäblich einfach nur eine 180-Grad-Wende zu machen, etwas hinter sich zu lassen und eine völlig neue Richtung einzuschlagen. Aus biblischer Sicht bedeutet Buße, dass ich mich Jesus und seinem Wort und seinem Willen zuwende. Ich wende mich seinem Leben zu und wende mich von meinem alten Leben ab. Ich lasse meine Sünde hinter mir. Und wenn wir über Sünde sprechen, ich weiß, du weißt das bereits, aber in der Welt, in der wir heute leben, ist es wichtig, es noch einmal ganz klar auszusprechen. Wir sind nicht diejenigen, die die Regeln für Sünde festlegen. Wir bestimmen nicht, was Sünde ist, und wir bestimmen auch nicht, was sie nicht ist. Weder Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft noch Regierung können bestimmen, was Sünde ist und was nicht. Erlösung und Umkehr bedeuten eine völlige Unterordnung unter Gott und seinem Wort. Es bedeutet, dass wir mit einem demütigen Herzen sagen können: Herr, du hast das letzte Wort, nicht ich. Und dein Wort legt fest, was Sünde ist und was nicht. Dein Wort bestimmt, was wahr ist, was richtig und was falsch ist. Und wenn ich damit übereinstimme, nicht damit übereinstimme, dann bin ich es, der sich ändern muss. Was Sünde, also unsere Definition und unsere Grenzen angeht, gilt immer, immer zu 100%. Ich liege falsch, Gott liegt richtig. Die Bedingungen für Umkehr und Erlösung funktionieren nicht wie ein Buffet. Ja, wir können uns nicht einfach aussuchen, was uns gefällt, was uns gut, was gut klingt und uns auch nichts kostet. Während anderes wie Heiligkeit, wie Gehorsam, Opferbereitschaft einfach liegen gelassen werden. So funktioniert es nicht. Umkehr und Erlösung bedeuten vollständige Hingabe, eine vollständige Unterordnung unter die Herrschaft von Jesus Christus. Und da betone ich auch immer wieder, Jesus ist entweder König über unser ganzes Leben oder er ist gar kein König. Um Jesus zu haben, um Erlösung zu haben, um ewiges Leben zu haben, müssen wir umkehren und uns von unseren Sünden auch abwenden. Mir gefällt es auch zum nebenbei gesagt, wie der Prophet Jesaja es ausdrückt in Vers 7. Da heißt es, der Gottlose soll seinen Weg aufgeben. Das ist ein starkes Wort. Aufgeben. Der Gottlose soll seinen Weg aufgeben und der Ungerechte seine Pläne. Und das Wort aufgeben bedeutet wörtlich etwas hinter sich lassen. Es bedeutet, etwas den Rücken zuzukehren und es dann auch zu verlassen. Genauso müssen wir mit Sünde umgehen, denn wir können nicht gleichzeitig Jesus nachfolgen und weiterhin in unseren Sünden leben und auch behalten wollen. Ja? Wir können den Kuchen nicht gleichzeitig essen und behalten wollen, das geht nicht. Ein Beispiel aus der Bibel ist Johannes 8 und das Beispiel kennt jeder von uns. Die Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, wird von den religiösen Leitern dann zu Jesus gezerrt, um sie steinigen zu lassen, wie es auch das Gesetz vorsah. Aber Jesus greift da ein. Diese Frau hat eine Begegnung mit Jesus, die komplett alles verändert. Sie erfährt seine Gnade, sie erfährt seine Liebe, sie erfährt seine Vergebung und seine Barmherzigkeit. Und da kann ich nur sagen, wie wunderbar ist eigentlich unser Retter. Er sagt zu ihr, ich verurteile dich nicht. Wow, stark, ich verurteile dich nicht. Aber das war nicht alles, was er sagte, oder? Er fügte noch hinzu, geh und sündige nicht mehr. Das ist ein klarer Aufruf zu einem komplett veränderten Lebensstil. Vergebung muss von einer Lebensveränderung begleitet werden, denn man kann nicht gleichzeitig Heiligkeit und Sünde verfolgen. Denken wir an Paulus, der am Anfang Saulus war. Er ermordete Christen, er terrorisierte Familien und warf Menschen ins Gefängnis. Und er war unterwegs nach Damaskus für weiteren Terror. Er hat es geplant gehabt. Aber dann hat er diese unglaubliche Begegnung mit Gott, mit dem Gott des Universums, mit Jesus, dem Retter. Und diese Begegnung, die veränderte ihn. Er gab sein altes Leben auf. Und woher wissen wir das? Naja, weil Paulus später der größte Missionar und Schreiber des Evangeliums wurde, den die Welt je gesehen hat. Und das zeigt, Jesus nachzufolgen bedeutet, meine Sünden aufzugeben, ihnen den Rücken zuzukehren und nach seiner Heiligkeit zu streben. Denn ich kann nicht gleichzeitig Jesus und meiner Sünde nachjagen. Das geht nicht. Der Prophet sagt, du musst deine Sünden aufgeben, aber er sagt auch, du musst umkehren. Er schreibt, kehr um, kehr zurück zum Herrn. Und ich liebe diese Zusage, die am Ende des 7. Verses steht. Er soll zum Herrn umkehren, damit er ihm vergibt, und zu unserem Gott, denn er vergibt großzügig. Vielleicht denkt jemand, Alexander, ich höre, was du sagst. Und ich kenne auch diese Verse. Aber ich habe Angst, mich Gott zuzuwenden. Du hast doch gar keine Ahnung, was ich getan habe und was immer noch in meinen Gedanken ist. Du weißt nicht, was ich gesehen habe, wo ich gewesen bin oder wie ich aufgewachsen bin. Den Gedanken, mich Gott zuzuwenden, das macht mir Angst. Wenn Gott an mich denkt, dann ganz sicherlich nicht an Vergebung und Barmherzigkeit. Denn wenn du mein Leben kennen würdest, wüsstest du, dass ich eigentlich nichts verdiene. Liebe Freunde, das ist die Schönheit dieser Zusage. Da ist wirkliche Schönheit darin, denn niemand von uns verdient Gottes Barmherzigkeit oder Vergebung. Kein Mensch kann sie sich erarbeiten, kein gutes Werk kann sie erkaufen, kein reines Herz kann sie rechtfertigen. Und doch bleibt Gott der Herr, trotz unserer Untreue ist er treu, barmherzig und vergebungsbereit. Seine Treue ist nicht abhängig von unserer Beständigkeit, sondern sie ruht allein in seinem eigenen Wesen. Gott bleibt dasselbe, auch wenn wir oftmals schwanken. Er hört nicht auf, nach uns zu suchen, selbst wenn wir uns von ihm persönlich und freiwillig entfernen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, Gnade ist keine billige Gnade, sie ist teuer, weil sie Gott das Leben seines Sohnes kostete. Sie ist Gnade, weil sie uns das Leben schenkt. Wisst ihr, und Gottes Gnade ist keine oberflächliche Gnade, sondern eine heilende Kraft, die uns aus der Dunkelheit in sein Licht zieht. Und wenn du heute vielleicht spürst, dass Gott durch seinen Geist zu dir spricht, wenn du in deinem Herzen spürst, dass er dich ruft, um zu ihm zu kommen, dann ist das allein schon ein ganz besonderer Akt der Gnade. Es ist ein Zeichen seiner Liebe und Barmherzigkeit, dass sein Herz dir zugewandt ist, denn niemand kann aus sich selbst zu Gott kommen. Jesus selbst sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Wenn du also spürst, dass Gott in deinem Herzen anklopft, dann klopft er nicht, um dich zu verurteilen, sondern um dich zu heilen, sondern dich zu retten, erretten. Bonhoeffer schrieb auch aus dem Gefängnis einen Brief. Und da steht, Gott ist mit uns, wenn es uns gut geht, aber er ist auch bei uns, wenn wir fallen. Er verlässt uns nicht, auch nicht, wenn wir ihn verlassen haben. Und das ist genau der Kern der Botschaft, liebe Geschwister, die Jesaja auch verkündet. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen und der Ungerechte seine Gedanken und zum Herrn wieder umkehren, denn er vergibt reichlich. Die Vergebung ist kein spärlicher Tropfen, sie ist ein Strom, der überfließt. Seine Gnade ist kein begrenztes Maß, sondern eine unerschöpfliche Quelle, aus der wir selbst immer wieder schöpfen dürfen. Und vielleicht denkst du, ich habe zu viel getan, zu viel versäumt, zu oft versagt. Aber Gottes Antwort lautet immer wieder, komm trotzdem. Ich vergebe dir, ich vergebe reichlich. Und das ist die Schönheit dieser Zusage. Gottes Herz ist nicht kleinlich, nicht berechnend und auch nicht nachtragend. Sein Herz ist weit, es ist offen. Es ist das Herz eines Vaters, der auf dich wartet, der dich sucht, der dich ruft. Immer und immer wieder. Und wenn du heute in dir diesen leisen Ruf hörst, dann glaube mir, dann ist es kein Zufall. Es ist das Flüstern der ewigen Liebe, die dich schon kannte, noch bevor du geboren wurdest. Und wisst ihr, manche von uns wissen genau, was ich meine, wie es sich anfühlt, vom Vater umarmt zu werden. oder? Vielleicht hast du eins mit Jesus, also Jesus mit ganzem Herzen gesucht. Das passiert oft. Doch schwierige Umstände, falsche Entscheidungen, aber auch schlechte Freunde haben das verändert. Die Bibel sagt, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Jetzt bist du vielleicht weit weg und findest Freude an der Sünde, statt nahe beim Retter zu leben. Vielleicht fühlst du dich wieder wie der verlorene Sohn in einem ganz fernen Land. Dann sage ich, hör auf den Heiligen Geist. Kehr wieder um. Kehr um und komm zum Vater. Er wartet und seine Arme sind offen. Er wird dich nicht bestrafen, sondern umarmen. Er möchte dir Barmherzigkeit unterweisen und auch reichlich vergeben. Vielleicht gibt es hier jemanden, der sagt, ich möchte umkehren. Ich glaube an Gottes Barmherzigkeit, aber nach all den Jahren weiß ich einfach nicht mehr wie. Denn jedes Mal, wenn ich mich ihm zuwenden will und das Richtige tun will, fühle ich mich irgendwie in dieser Sünde gefangen und oftmals sogar in derselben Sünde. Fast als würde ich immer wieder zurückgezogen werden, sobald ich umkehren will. Vielleicht fühlst du dich schuldig, ja, und weißt, dass es falsch ist. Vielleicht empfindest du auch Machtlosigkeit. Du fühlst dich gefangen und unfähig, sich selbst aus diesen Ketten zu befreien. Und genau da liegt das große Problem. Du kannst dich nicht selbst befreien. Du hast nicht die Kraft, es aus eigener Anstrengung zu schaffen. Aber derselbe Gott, der dich einlädt, zu ihm zu kommen, ist auch der, der die Kraft schenkt, diese Wende zu vollziehen, durch seinen Heiligen Geist. Die Bibel lädt immer wieder ein. Such den Herrn, jetzt ist er zu finden. Ruft ihn, jetzt ist er nahe. Gottes Wirken war zu allen Zeiten begleitet von einem Ruf zur Umkehr und zur Heiligkeit. Ich liebe diese Geschichten, vielleicht ihr auch, in denen Gott ganze Länder berührt hat. Anfang des 20. Jahrhunderts geschah in Wales eine gewaltige Erweckung. Man sagte, der Funke, der sie entzündete, war das einfache Gebet eines jungen Schmieds namens Evan Roberts. Und er betete, Herr, forme mich nach deinem Willen. Ich stelle mir vor, wie er in seiner Schmiede stand, das glühende Eisen formte und betete, Herr, forme mich nach deinem Willen. Und ich bin überzeugt, dass Gott auch heute durch seinen Geist wirkt. Er entfacht Herzen neu, er lässt sie wieder neu brennen, neu glühen, leidenschaftlich und voller Leben. Und während er uns auf dem Amboss seiner Allmacht legt, bete ich auch selbst, O Herr, forme mein Herz, forme meinen Willen, bis er deinem Willen entspricht und nicht meinem, damit Jesus verherrlicht wird und groß gemacht wird. Mein Gebet ist, Herr, gieße deinen Geist aus, schenke uns tiefe Überführung von der Sünde und den Mut zur Umkehr und die Kraft für unseren wunderbaren Retter einzustehen. Wo haben wir denn sie in der heutigen Zeit, diese Kraft? Von uns aus nicht. Und wenn du das jetzt hörst und vielleicht auch Christ bist, aber merkst, dass du lau geworden bist und dein Feuer für Jesus komplett verloren gegangen ist, dann möchte ich dich ermutigen, kehr um, geh zurück zum Vater und wenn es nötig ist, knie und bete, Herr, erneuere in mir, was ich am Anfang hatte. Wenn du deine erste Liebe verloren hast, dann hör den Ruf der Offenbarung. Kehre zu mir zurück und handle wieder so wie am Anfang. Und zum Schluss eine ganz kleine Geschichte. Zwei Männer saßen eines Abends am Kaminfeuer. Der eine sagte, du, ich weiß nicht, was momentan mit mir los ist. Meine Beziehung zu Gott, die ist einfach schwach geworden. Die Gemeinde bedeutet mir auch nicht mehr so viel wie früher. Wortlos nahm sein Freund eine glühende Kohle aus dem Feuer und legte sie beiseite. Erst glühte sie noch, stark. Dann wurde sie dunkler, bis sie ganz erlosch. Und der Mann verstand sofort. getrennt von den anderen glühenden Kohlen, da konnte sie nicht lange brennen. So ist es auch mit uns. Wenn du dich von anderen Christen entfernst, verlierst du leicht dein Feuer. Such die Menschen, die für Jesus brennen. Such ihre Nähe. Lass dich neu entfachen, damit dein Herz wieder warm wird. Denn das Feuer, das Gott einmal in dir entzündet hat, kann er auch wieder neu entfachen.